0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Ich habe heute Bettina bei mir zu Gast und Bettina ist Angehörigen-Ex-In-Begleiterin, also eine Peer-Begleiterin für Angehörige. Und als diese arbeitet sie seit 15 Jahren schon in einer Psychiatrie in Harburg. Hallo Bettina.
Hallo.
Ja, wenn ein Mensch psychisch erkrankt, dann verändert sich nicht nur sein Leben. Es verändert auch das Leben der Menschen, die ihm nahestehen. Angehörige stehen auch zwischen den Stühlen. Zwischen Sorgen und Verantwortung, zwischen Unterstützen und sich selbst verlieren, zwischen Schuldgefühl und Wut, zwischen Mitfühlen und Erschöpfung. Und trotzdem werden Angehörige im Hilfesystem oft nur am Rande mitgedacht. Dabei tragen sie so viel. Emotional, organisatorisch und das manchmal über Jahre hinweg. In dieser Folge sprechen wir mit Bettina von Dürr. Sie kennt diese Situation aus eigener Erfahrung als Angehörige und sie begleitet heute andere Angehörige als Peer-Begleiterin und Gruppenleiterin. Wir wollen darüber sprechen, was Angehörige wirklich brauchen, wie es ist, gleichzeitig betroffen und unterstützend zu sein und warum es so entlastend sein kann, nicht mehr alleine damit zu bleiben. Schön, dass du da bist, Bettina. Hallo.
Hallo.
Bettina, magst du dich zu Beginn kurz vorstellen und erzählen, wie du zur Peer-Begleitung gekommen bist?
Ja, gerne. Also ich hatte vor 15 Jahren einen Angehörigen, der psychisch erkrankt wurde und ich war dann beim Psychoseseminar im UKE, wo viel Austausch war mit Angehörigen, mit Betroffenen. Also das hat mir viel gebracht, der Austausch, weil ich gesehen habe, ich muss nicht alles persönlich nehmen, sondern es ist viel die Krankheit. So, und über dieses Psychoseseminar gab es dann über Herrn Dr. Bock eine Ausbildung für Angehörige. Und die habe ich gemacht. Es gab dann auch ein Pilotprojekt und da bin ich an eine Harburger Klinik gekommen in der Psychiatrie und habe da begonnen, Angehörigenbegleitung zu machen.
Und erinnerst du dich noch an den Moment, wo dir klar geworden ist, ich bin Angehöriger eines Menschen, der in einer psychischen Erkrankung erkrankt ist?
Also, als ich in diesem Psychoseseminar war, da war mir das schon klar sozusagen. Und das war ein längerer Prozess. Und das Thema ist ja, wie gehe ich damit um? Was soll ich daran lernen? Mit einem in einem Prozess, einem Konflikt, ein Problem. Und ich habe gedacht, da muss ich mich mit anderen Leuten zusammensetzen und mich auch schlau machen. Einmal für mich persönlich, was soll ich daran lernen und nicht, was macht der Kranke sozusagen, sondern was ist meins da? Und in dieser Ausbildung, in dieser Ex-In-Ausbildung habe ich gelernt, was meins ist und nicht der Kranke macht dies, der Kranke macht das und ich muss hinterherlaufen. Nein, es macht ja was mit mir. Und diese Rolle als Angehörige bewusst zu reflektieren und auch mit anderen auszutauschen, das war irgendwie für mich wichtig und ein langer Prozess, das Sachen stehen zu lassen und nicht über zu organisieren und immer helfen, helfen, helfen wollen und sich zu verlieren. Also das war ein wichtiger Punkt für mich sozusagen so. Und ich weiß aber, dass ich manchmal in den Prozessen, also in Anführungszeichen Beratung oder Begleitung, oft dann sage, ich habe so gemacht sozusagen. Das ist, jeder Mensch macht es sehr verschieden so. Und ich habe gemerkt, dieses in Anführungsstrichen mehr zuhören und zu sehen, ja, aha, also der Kranke ist verschieden und die Person mir gegenüber ist auch verschieden. Dieses Verschiedenartige zu sehen, der Menschen und der Prozesse sozusagen, das finde ich jetzt und das fand ich auch damals spannend und merke aber in diesen 15 Jahren habe ich viel gelernt und nicht immer nur, wie viele also wie die Profis oder oft dann sagen, eine Analyse machen und er ist krank oder man muss das und jenes Medikament haben und er braucht das und jenes sozusagen, sondern zu gucken, was, also wie so ähnlich wie der Open Dialog, zu sehen, was ist jetzt da und wie entwickelt sich das, einfach zu betrachten und zu begleiten. Dieser Prozess des Lassens und trotzdem immer im Austausch zu sein, das war und ist ein spannender Prozess und hat mich sehr weiterentwickelt. Also so.
Wie bist du denn damals dahin gekommen, dass du dieses Psychose-Seminar besucht hast? Das ist ja auch etwas, das muss man erstmal, da muss man erstmal einen Weg hinfinden.
Ja, wie habe ich das gefunden? Also festzustellen, dass mit anderen Freunden bestimmte Klärungssachen nicht machbar sind, sondern ein Stück weit kann man sich über Bücher schlau machen, aber ein Stück weit ist es auch in der Auseinandersetzung, hat man Triggerpunkte, was ist Beziehungsebene, also dieses Reflektieren und ein bisschen nach hinten gehen und sich zu betrachten, die andere Person zu betrachten oder die anderen Personen zu betrachten und zu sagen, da stehe ich und da kann es weitergehen oder da ist noch mein Fehler, wie wir Menschen eben sind. Diese Vorstellung, ich kann alles, kein Mensch kann alles so. Und diese Optimierungsgeschichten, die ja gesellschaftlich gerade besonders angesagt sind, auch nicht. Also na, jeder Angehörige ist ein Mensch, der vielleicht arbeitet oder nicht arbeitet, der eine Geschichte hat, also der Betroffene hat ja auch eine Geschichte sozusagen und der ist emotional anders, also mein Gegenüber ist immer emotional anders und das zu auch wirklich zu realisieren und deren Geschichte nicht zu vollkommen auszublenden, wie in der Klinik, da sieht man ja oft nur in Anführung die Kranken, weil sie gerade extrem krank sind und wenn sie ein bisschen gesund sind, kommen sie raus in das soziale Umfeld und dieses soziale Umfeld, die Angehörigen, die Freunde, die haben, also theoretisch ist da zwar das Wissen, dass das wichtig ist, aber es hat keinen Einfluss auf das soziale Hilfesystem sozusagen. Also, von da wird sich auf Schweigepflichtsentbindung zurückgezogen und nicht mit den Angehörigen ausgetauscht, wie das überhaupt möglich ist, dass der Mensch zurückkommt oder nicht zurückkommt und solche einfach faktischen Sachen, die unabhängig von Schweigepflichtsgeschichten sind, die werden oft noch nicht gemacht.
Da höre ich eine ganz schön große Hilflosigkeit, ne? Als angehörige Person.
Ja. Ja. Ja, die Menschen sind ja psychisch krank. Die haben da im Krankenhaus Psychiater, Sozialpädagogen, aber die Menschen sind ziemlich verunsichert. So, man kennt den Menschen als erwachsenen, selbstständigen Menschen meistens so. In der Klinik wissen sie nicht vorne und nicht hinten. Ne? Und da werden sie sehr stark, finde ich, bevormundet auch so. Oder wird versucht zwar ihnen zu helfen, aber keiner kann in die Gehirne und in die Emotionen der Menschen reingucken, sozusagen. So. Und die sind dann eben so, dann haben sie ein Bild, der hat eine Psychose oder hat Schizophren oder hat Angststörung und dit und dat. So, und dann werden die Medikamente gegeben. Ist gut. Also so, damit sie sich stabilisieren. So. Aber dieses Hintergrundwissen ist für die an sich auch wichtig. Unabhängig von Schweigepflichtsgeschichten. Es geht ja nicht um jetzt, was hat er gesagt, was hat sie gesagt, sondern das ist ja ein Teil des Alltags des Menschen, der krank ist oder krank geworden ist. Und da wird ja wenig so drüber reflektiert. Die leicht überbehütete Mutter oder, die machen tun und tun und tun. Und der Mensch sagt, leck mich doch alle am sozusagen. So. Und da, ja. Hilflosigkeit stimmt, mit der Hilflosigkeit auch in dem Gegenüber zu stehen. Und die Ärzte meinen oder die Sozialpädagogen und die Klinik meinen, sie sind nicht hilflos. Sie sind auch hilflos sozusagen. Und dieses Versuchen, sich zu anzunähern, so, na, das ist ja das Thema. Und durch dieses verschiedene Ebenen, ja, natürlich haben die in der Klinik mehr Ahnung, weil sie schon in dem Bereich, 50, also 20 Jahre in dem Bereich arbeiten, sich fortbilden, sind Ärzte, sind Sozialpädagogen, wie auch immer. Aber trotzdem muss man ja versuchen, sich mit, wie es versucht wird beim Open Dialogue, mit verschiedenen Sichtweisen zusammenzukommen. So.
Kannst du mal sagen, vielleicht einige kann ich mir vorstellen, die zuhören können, den Open Dialogue. Wir haben auch schon mal eine Folge darüber gemacht, okay. Andere vielleicht nicht. Aber ich würde gerne wissen, wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, ne, wo du als Angehörige in diese Rolle gekommen bist. Mhm. Und es war ja ein Prozess. Was hättest du dir gewünscht? Was wären Dinge gewesen, ganz konkrete Sachen, wo du sagst, die hätte ich gut brauchen können, die wären für mich hilfreich gewesen?
Also einmal sind es ja die Freunde, die es zwar gut meinen und sagen, mach doch das so oder so und Angst um mich als Angehörige haben und dann aber überzogene Forderungen oder überzogene Ratschläge mir gegenüber zu bringen, die denn irgendwie, also die Akzeptanz meines eigenen Weges und dass ich da auch differenzieren kann und nicht nur emotional bin, so, na, also dieses viel wird denn ein Bild von den Angehörigen gemacht, ja, die ist eine Überbekümmerin, die ist eine Überorganisatorin, die, und dieses Reflektieren, diese Person zu sehen, dass es eben keine doofe Person ist, weder der Kranke noch die Angehörigen. Und sie sind manchmal in ihren Emotionen gefangen, aber sie haben auch noch andere Ebenen. Und die auch dann reinzuholen, als Menschen, als na, auf gleichwertige Menschen so. Und nicht zu sehen, ja, gehen Sie mal jetzt nach Hause, Sie haben sich sehr stark gekümmert und kümmern Sie sich jetzt um sich. Das ist Bevormundung sozusagen. Das ist so, ach ja, Sie Arme oder Sie Arme, lassen Sie mal Ihren Betroffenen erstmal ein bisschen in Ruhe. Der muss ja erstmal wieder zur Ruhe kommen. So, das stimmt manchmal. Aber man muss es anders, finde ich, denn man muss nicht irgendwie sagen, pitschi pitschi, arme Angehörige, sondern also sie als gleichwertig zu sehen. Diese verschiedenen Ebenen zu sehen. Die Angehörige hat die Person in die Klinik gebracht, unterstützt sozusagen, möglicherweise. Ne? So, und dann zu sagen, ja, so, die Person, die Erkrankte ist jetzt hier, wir kümmern uns, die ersten Tage wird wahrscheinlich nicht so viel passieren, sie können auch erstmal sich zurückziehen. So, und dann wäre schön, dann wenn sie, also so einfach pragmatischer mit umgehen und nicht so vorurteilsbelastet. Oft ist es in der Klinik immer noch vorurteilsbelastet, obwohl sie theoretisch ja wissen, dass das soziale Umfeld und die Angehörigen das nachher auffangen. Oder auch beim Entlassungsmanagement, ne? Also da nicht irgendwie zu sagen, also wie geht's überhaupt? Sind sie bereit, den Menschen wieder aufzunehmen oder sind sie überfordert? Ne? Da wird selbstverständlich erwartet, dass die Menschen, also die Angehörigen, den wieder aufnehmen. Ne? Also, und das ist nicht selbstverständlich. Weil es ist oft eine lange Krisenzeit und das hat den Kräfte gekostet.
Und jetzt hast du gesagt, du hast die Erfahrung gemacht, dass es oft Vorurteile gibt und hast schon gesagt, dir ist sowas begegnet wie, das ist so eine Überkümmerin. Mhm. Was würdest du sagen, was sind noch Vorurteile, die es gegenüber Angehörigen gibt, die du erlebst?
Ja, dass den Angehörigen feste Bilder haben, also das, ja, das, natürlich ist es ein ist eine Familie, die Konflikte hat, die Höhen und Tiefen, das durchblickt man nicht immer sozusagen, aber man kriegt ja mit, ein Betroffener ist wütend auf seine Familie, ist so, das muss, also das ist die eine Seite, die andere Seite ist vielleicht, da sind schon ein halbes Jahr irgendwie Konflikte brodeln, so, da würde ich immer sagen, beide Seiten sehen, sozusagen, und dann einmal Das muss nicht dem Betroffenen sagen, also sie haben ihre Familie terrorisiert, sondern das ist ein System, okay, ein System, das konflikthaft war, sozusagen. Und jetzt ist ein Mensch in der Klinik und die Angehörige ist aufgelöst oder ist sauer oder ist dit oder dat. Und da muss man gucken, müssen die, also es werden ja auch nicht alle Angehörigen zu mir geschickt, sondern es oder werde nicht mit einbezogen, wenn es Konflikte mit Angehörigen gibt, sondern ich habe Glück, wenn mal Angehörige kommen, in Anführungsstrichen so. Ne, es gibt bestimmte Ärzte, die machen das oder Sozialpädagogen, aber sie wissen ja, ich weiß ja doch mehr, also die sind länger mehr da sozusagen und sie sind natürlich mehr in tätig in der Psychiatrie, ne? Die sind einfach 40 Stunden in der Psychiatrie und ich bin 5 Stunden oder 6 Stunden arbeite ich da, ne? Und das ist weniger. Und dann natürlich habe ich da weniger Alltag, sondern nur eine begrenzte Sicht, ne? So.
Bettina, genau, du hast gerade schon gesagt, du bist 5 Stunden da. Wie kann man sich so eine Tätigkeit als Peer-Angehörigen, Peer-Begleiterin vorstellen? Wie sieht das konkret aus? Wie ist dein Berufsalltag?
Okay, also die Menschen rufen mich meistens entweder an oder schreiben mir eine E-Mail, um mit mir in Kontakt zu kommen. Manchmal schicken auch Ärzte Angehörige zu mir. Und schon allein, also ich habe, früher hatten wir nur im Festnetz in der Klinik und ich habe aber jetzt mein Privathandy. Seit 3 Jahren benutze ich das, so dass ich dann auch außerhalb der Arbeitszeiten Termine machen kann, so und Vorgespräche führen kann. Das ist so, das ist der eine. Und dann bin ich meistens zweimal in der Woche 2 bis 3 Stunden in der Klinik und habe da Beratungszeiten. Telefonische Beratungszeiten und auch per E-Mail Beratungszeiten. Es gibt alle 2 Wochen eine Angehörigengruppe sozusagen. Da schicke ich meist noch eine E-Mail, dass dann und dann die startet.
Erstmal die 1:1-Beratung. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet deine Beratung oder deine Begleitung von anderen Beratungs- und Begleitungsangeboten?
Also erstmal bin ich auf eine Angehörige so und habe zwar eine Ausbildung als Ex-Inlerin 2013 gemacht für Angehörige, um nicht irgendwie nur in meine Sachen zu kommen, sondern auch das zu reflektieren, welche Krankheiten da sind und was meine Fallstricke sind oder so, wo ich dann irgendwie denke, wo das dann nicht gut zum Gespräch führt. Und einfach zu sagen, jetzt hallo, du Angehörige, du bist da, oder du Angehöriger, erzähl, was ist, kann ich nur bestärken, ja, es ist schon schwer, oder ja, ich bin wütend, ja, das darf ich sein, ja, es ist eine Last, ja, also so, nicht aber, sozusagen, sondern ja. So, und das ist schon mal entlastend für die Person, zu sagen, ja, bist auf einem guten Weg oder nachhaken, ja, du darfst aber auch Fehler machen, also ne, ja, und wie willst du mit deinen Fehlern oder ne, oder deinen Schwächen umgehen, wie einfach pragmatisch, da kommt es zum Konflikt mit den Betroffenen. Und musst du da spazieren gehen und rausgehen oder versuchst du nicht immer deine Position zu vertreten, sondern zu lassen und dann das so für dich zu reflektieren oder mit anderen zu reflektieren, wenn es Konflikte gibt, weil es ist gerade eingefallen, es ist hochsensibel. Wie gehst du da in diesen kleinen Problemen, die manchmal auch groß werden, wie kriegst du den nächsten Schritt hin? Das besser zu bewältigen. Also so diese Kleinschrittigkeit sozusagen.
Was sind denn so typische Themen und Anliegen und Situationen, in denen die Menschen zu dir kommen?
Ja, klar, Überforderung, nicht gesehen werden, Verunsicherung, Hilflosigkeit oder die sollen doch machen. Warum nimmt er das? Also nicht verstehen können, Unverständnis. Und dieses Nicht-Verstehen, der muss doch, also so, weil in Anführungsstrichen im weitesten Sinne ist der Angehörige relativ gesund, so, also von seinen, hat meistens keine Fehlwahrnehmung, sondern, und das Nicht-Erreichen dieses Gegenübers, des Kranken, mit Soll und Will und Verständnis, nicht, dass das nicht immer machbar ist. Also das anzunehmen, das zu akzeptieren, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Prozess, und das zu lassen oder das zu unterstützen sozusagen, so dass dieser Eigensinn von dem Angehörigen, der Eigensinn des Betroffenen, also dass es nicht immer zur Harmonie führt, sozusagen, sondern dass es auch zu einer gewissen Akzeptanz sich entwickeln kann. Also betroffener Angehöriger, sondern ja, der kann eben, ist nicht so ordentlich oder der kriegt das nicht geregelt oder ja, so, und dann zu sagen, ja, der kriegt nicht, ich muss alles machen. Ist eine Lüge, könnte man sagen, dann ist es aber ein gleiches Verhältnis. Mutter-Kind-Verhältnis ist oft so ungleich, ja, aber es ist natürlich keine gute Entwicklung für das Beziehungsverhältnis, sondern gucken, wie kann ich mich da rausnehmen oder wieder reingeben. Also diesen Weg zu reflektieren, der Konflikte, des Selbstzweifels immer wieder. Ja, da bin ich wütend. Ja, warum bin ich wütend? Wie kann ich mit der Wut tun können? Da bin ich traurig, könnte immer nur heulen. Wie kann ich damit umgehen, mit dieser Traurigkeit? So, also dieses Bauchgefühl, was die Angehörigen oft verlieren, weil sie immer mit den Betroffenen mitfließen, dann hat er dies gemacht, dann hat er jenes gemacht, aber gar nicht reflektieren, was es mit ihnen macht. So, das ist so der Kernpunkt, so der Muster und das Nicht-Verstehen und Hilflosigkeit, sozusagen.
Das klingt auch, als gäbe es bei dir so einen Raum, mal innezuhalten, der ganz oft im Alltag fehlt.
Genau, ja. Ja, oft wird ja auch von außen gesagt, also, dann ist irgendwas Dramatisches passiert. Dann ist er in die Klinik gekommen und das Auto ist kaputt gegangen und das muss irgendwie das muss dann irgendwie alles gemacht werden als Angehörige. Es muss nicht immer alles gemacht werden. Es muss auch nicht. Als zu Anfang habe ich auch als Angehörige sehr schnell in diese Orga das Erledigen und noch mehr. Und das eigene Leben, ja, muss man auch noch bewältigen. Also da schnell in die Überforderung gehen. Um Ersatz, also das, was der Betroffene nicht erledigt gerade, alles auf noch zu machen, also ein zweites Leben noch zu bewältigen.
Gab es da für dich so im Zurückerobern von deinem eigenen Leben, gab es da Aha-Momente auf dem Weg?
Ja, besonders wenn ich im Stadtteil spazieren gegangen bin mit einer Freundin und Menschen mich angesprochen haben, wie geht's denn dem oder der Betroffenen, sage ich hallo. Könntest du vielleicht auch noch fragen, wie es mir geht? Zu Anfang fand ich das selbstverständlich, so, dass der arme Betroffene oder die arme Betroffene. Und nachher fand ich das nicht mehr selbstverständlich, weil da ist ja manchmal nicht so viel Kontakt da. Manchmal ist gesehen werden als Angehörige und dann kann ich ja was mitteilen, was mich belastet oder auch nicht. Aber wenn man mich gleich reduziert als nur Angehörige, das ist wie, ich habe selber mal Krebs gehabt, und wenn man mich reduziert als nur krebskranke Person, man ist auch noch was anderes. So, Und diese Ebenen zu, das ist so eine Haltungsgeschichte, so auch so eine innere Haltung. Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch, und jetzt labern wir nicht über die andere Person, so, die jetzt vielleicht gerade missgebaut haben oder auch nicht missgebaut haben, sondern Kontakt hier.
Mhm.
1:1.
Mhm. Dass das so etwas ist, die psychische Erkrankung der angehörigen Person oder auch etwas wie eine Krebserkrankung, die erstmal so alle anderen Facetten überstrahlt, die auch da sind.
Ja, und also man wird ja in dieser Krankheit immer so sonst so reingezogen, und man, egal welche Krankheit man hat, man ist nicht nur die kranke Person, und man will doch, also das, ich glaube, dass ein Betroffener, aber auch ein Angehöriger immer als Gesamtbild gesehen werden.
Und ich frage mich, wir haben uns ja auch im Vorfeld, ne, unterhalten, und du hattest auch diese beiden Punkte zwischen Schuld und Wut nochmal mit eingebracht.
Ne? Mhm.
Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch etwas ist, wenn eine Person, ne, einen immer wieder auf die Seite in der Funktion der Angehörigen, die sich vielleicht sorgt, die organisiert, die für den Betroffenen da sein soll, ob einen das dann automatisch erstmal wieder mehr zu diesem Pol zieht, der eh auf der Waage schon so viel beladen wird.
Ja, da würde ich dir zustimmen und sagen, ja.
Was für Rückmeldungen bekommst du von Angehörigen? Wie sagen die, dass es ihnen damit geht, mal mit jemandem zu sprechen, ja, die selbst Angehörige einer psychisch kranken Person ist?
Einerseits, glaube ich, bewundern sie meine Ausdauer, in Anführungsstrichen, so, und für sie ist das ja oft, also Mensch, es ist ja eine plötzliche Situation, wo das irgendwie der Mensch ins Krankenhaus kommt, in der Psychiatrie, ja, auch ein bisschen belastet ist. Und dann ist es so, die Erwartung, er ist 6 Wochen da drin, oder sie ist 6 Wochen in der Klinik, und dann kriegt es Medikamente, und dann kommt er oder sie raus, und es geht langsam aufwärts. Und das ist bei einer psychischen Erkrankung meistens nicht so. Und diese Ausdauer und Geduld, immer wieder oft die gleichen Geschichten, weil es wiederholt sich oft, auch anzunehmen und trotzdem zu sehen, kleine Schritte bewegen sich so. So, das, als Angehörige möchte man alles verstehen. Und dann kommen sie auch wieder in die Rückschleife, und was ist denn, wenn das so und so und so ist? Da sage ich, ja, keine Krankheit ist die gleiche Krankheit, so. Bei den einen, der eine hat Bluthochdruck, weil er eine Psychose hat, der andere hat keinen Bluthochdruck. Als Beispiel nur. Also, der eine nimmt das Medikament, den bekommt das, der andere nimmt das gleiche Medikament und kotzt. So, also so. Es ist so verschieden, sozusagen, diese Verschiedenartigkeit zu sehen und trotzdem den Prozess zu sehen. Also so diese Prozessbegleitung, und das hilft denen, glaube ich, am meisten so. Und darüber sind sie auch dankbar, dass sie als Mensch gesehen werden. So.
Berichten die dir auch mal, wie sie es so im Vergleich erleben? Ich stelle mir so vor, vielleicht gibt es Angehörige, die dann auch mal bei einem Psychotherapeuten oder einer Psychotherapeutin zum Angehörigengespräch mit eingeladen sind oder mal mit Ärzten, Ärztinnen sprechen, und wie es im Vergleich aber ist, wenn sie mit dir sprechen.
Das ist eher ein Wunsch, in Anführungszeichen, dass selten die Angehörigen dazugeholt werden. So, sowohl von den Betroffenen wie von den Profis wird das nicht gerade forciert. Also, das ist ja eher das Unwissen, was wird in der Institutsambulanz gesprochen, wenn der Mensch sagt, ich darf und will das Medikament reduzieren, so, dann werden ja nicht das Umfeld angefragt, sondern das wird im 1:1-Gespräch geklärt mit dem Psychiater, mit der Psychologin oder so. Und dann fragen sie mich, ja, was soll ich denn davon halten? Ist es richtig, dass er weniger Medikamente nimmt? Was passiert denn? Dann ist er natürlich auch mehr dünnhäutiger, so. Das, na, wenn da jemand Medikamente reduziert, ist der wackelig, ist der emotional, so. Das kann man doch irgendwie den Angehörigen auch sagen, so. Na, also diese Information, klar, Psychiater sagt zum Betroffenen, ja, ist machbar, gerade stabile Situation, 0,5% Medikamente reduzieren, so. Aber da ist ja noch ein Umfeld sozusagen und die sind verunsichert.
Und ne, jetzt ist da der Wunsch nach Information und dabei sein können und Wissen haben als Angehörige auf der einen Seite und auf der anderen Seite würde ich sagen, wäre bei mir auch ein Wert von, ne, die betroffene Person darf selbst bestimmen darüber, wer welche Information hat, ob ich das Medikament wechsle, wie es mir damit geht. Wie blickst du auf diesen Konflikt von den unterschiedlichen Bedürfnissen?
Ja, ich sage immer, also auch die Kinder, die erwachsen sind, sind erwachsen und sie können sich entscheiden. So. Ich denke mir nur, wenn es zum Konflikt kommt, müssen die Angehörigen ihre Grenzen wahrnehmen, so ihre persönlichen Grenzen. No? Wenn sie beschimpft werden, zu sagen, stopp, ich will nicht beschimpft werden, so. Man braucht es nicht zu erklären, das ist respektlos. Man kann nur stopp sagen oder rausgehen oder so. Diskussion ist meistens nicht sinnvoll, aber dieses Thema, wo muss, wo will, wo kann ich stopp sagen? Diesen Prozess ja, wie du meinst, eben auch der Abgrenzung so geben ist nicht gleich Liebe. Sondern Liebe kann man auch in der Abgrenzung finden.
Mhm. So. Ist das was du erlebst, dass es für Angehörige erstmal schwer ist?
Ja, klar. Also, weil das ja auch so ist, dass wenn man das Kind liebt, man auch alles für das Kind machen will. So. Und zu sehen, ich liebe das Kind, aber ich soll da nicht helfen. Es muss sein Prozess sich weiterentwickeln und ich muss meinen Prozess da entwickeln. Ne? Und wenn das Kind sagt, ich will ein Jahr oder zwei Jahre keinen Kontakt mit der Mutter haben, ist es schwer zu ertragen, dann muss ich gucken, wie ich mich da stabilisiere. Aber das Kind ist dann, was weiß ich, 20. Das muss man akzeptieren, so. Und es gibt aber auch weitere Prozesse. Also, na, das Leben ist ja nicht nur jetzt und es ist in 10 Jahren gleich, sondern es ist in 2 Jahren haben beide Personen vielleicht einen gewissen Prozess und man kann sich wieder begegnen, man kann wieder was machen oder das sind ja, wie die Prozesse sich entwickeln, das ist was Langfristiges. Und zu sehen, dass eben jetzt ist die Situation ganz blöd, also ganz konflikthaft, ganz geht gar nicht und so und aber möglicherweise ist die Situation jetzt ein bisschen aufgelöst, weil die Person im Krankenhaus ist. So. Und dann ist ja 6 Wochen erstmal, kann man aus diesem Kreislauf versuchen, als Angehörige rauszukommen. So. Und zu sehen, jetzt ist er in der Klinik oder sie in der Klinik. Besuche ich die Person jeden Tag? Und meine, alles wird gut? Oder gucke ich, was mache ich? Was brauche ich? Und da unterstütze ich die Angehörigen. Zu sehen, wo kriegen sie Kraft?
Kommen die auch längerfristig zu dir?
Ja. Ich habe auch welche, die vor 15 Jahren mal da waren, schwere Konflikte immer wieder gehabt haben und jetzt irgendwie auch schon 80 sind und es sich alles stabilisiert hat und ich alle 2 Jahre mal anrufe und sage, geht's denn? Und das ist dann aber, es ist nicht immer alles aufgelöst, aber es ist friedlicher geworden.
Gibt es Rückmeldungen, die dich besonders berührt oder gestärkt haben?
Ja, also zu Anfang meiner Arbeit habe ich mit einer anderen Kollegin ein Pärchen unterstützt. Sie Genesungsbegleiter, ich Angehörigenbegleiterin und wir haben dann eine halbe Stunde mit der Angehörigen, mit der Betroffenen und dann haben wir noch mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde mit beiden geredet und da ist ein guter Prozess hat sich entwickelt, so dass das sich so stückweit gelöst hat, so und sie relativ stabil jetzt in der Welt sind und das ist so ja immer noch was, wo ich denke, ach schön, so ja.
Und du leitest ja auch Angehörigengruppen. Was passiert denn da?
Also erstmal ist es so, dass wir eine kurze Begrüßungsrunde machen und dann geht es ja um das Thema und da ist ja, es geht immer darum, dass man sich gegenseitig zuhört, klar und respektvoll und alles in der Gruppe bleibt und nicht nach draußen rumgetratscht wird. Also erstmal ist es als Angehörige, es ist was Schweres, so das muss man den Angehörigen sagen, ist ein schwerer Prozess, weil es ist gerade nicht leicht, so. Und dieses Schwere zu sagen, da ist ein Rucksack. Und wie trage ich den Rucksack? Meine ich, dass ich denn irgendwie, auch vielleicht noch, also wenn dann zum Beispiel auch noch ein Kind da ist und noch ein zweites Kind und ich alles bewältige, ob der Rucksack nicht irgendwann zusammenbricht. Also wie suche ich mir ein Hilfesystem? So. Das wird dann von verschiedenen Leuten verschieden und gesagt, auch ich hatte die Erfahrung, du hast die Erfahrung, das Erfahrung. Und ja, da dieses Austauschen, also oft ist eine Person sehr akut in ein Problem und wird überrollt, überschwappt von diesen schlimmen Erfahrungen. Und dadurch, dass andere Angehörige sind, die auch ähnliche Erfahrungen haben, aber auch ruhigere Phasen haben, gibt das auch Hoffnung. Und das entlastet auch. Also A, entlasten, der Rucksack ist nicht alleine ich Rucksack, sondern ja, ich kann mir jetzt Gedanken machen, wie ich den Rucksack leichter mache und Steine entferne, so, die zu schwer sind für mich. So, oder was ich dann mache, einmal in der Woche vielleicht zum Sport gehen oder einmal in der Woche mir eine Massage gönnen oder was, ne, also was für mich sich, also wie ich besser schlafen kann. Also oft haben die Angehörigen, die können, haben Schlafprobleme, weil sie immer in diesen Kreislauf, in diesen Gedankenkreislauf, was passiert bloß und in die Zukunft und die Zukunft und was hätte ich alles besser machen können, so zu sehen, sich in ihren Körper wieder zurückentwickeln und zu gucken, was ist mein Gefühl, wie kann ich schlafen, wie kann ich gut einschlafen, wie kann ich, ob ich da Musik höre oder meditiere oder Fernseh gucke und was auch immer, einen Spaziergang mag oder mir Hund besucht zum Streicheln oder so. Na, also es sind ja ganz verschiedene oder erstmal auch weinen und lass und nicht meinen, alles halten zu müssen, sondern sagen, ich kann nicht mehr, kann nicht mehr, ich kann nicht aus zu jammern. Also diese Gefühlswelten wieder für sich reinzulassen und nicht immer in der Theorie und was man alles machen sollte.
Was verändert sich, wenn Angehörige merken, ich bin nicht allein mit so einer Geschichte, andere haben Ähnliches erlebt?
Das ist die Stärke. Also es ist Stärke und es gibt auch zu sehen, diese Prozesse, also so, sie kommen aus ihrer Akutnot oft raus. Dieses vollkommene Unverständnis, es geht doch nicht, so, sondern, ja, es ist so, Also es gibt vielleicht kleine Schritte, die ich machen kann, wo es dann doch geht. Also es wird keine Revolution sein, sondern es ist, da kann ich einen Schritt für mich machen. Also es ist nicht alles, es geht nicht.
Gibt es Momente, wo du spürst, da hat sich gerade etwas gelöst, das ist spürbar?
Ja. Ja, oder auch, ja.
Was ist das denn? Ist das Druck oder Einsamkeit oder Selbstvorwürfe oder was würdest du sagen? Was ist das, was da abfällt, ein Stück weit vielleicht?
Also bei Eltern ist das ja so, dass es oft, was ist in der Vergangenheit schiefgelaufen bei einem Kind? Und da kann man sich immer Fehler suchen oder wie hätte ich den Konflikt, der vielleicht vor 10 Jahren schiefgelaufen ist, anders lösen, so zu sehen, das ist etwas Gewesenes, das lässt sich nicht verändern. Die Person, ich habe mich verändert, der Betroffene hat sich verändert, so. Und wie will ich, also dieses wieder nach vorne schauen und nicht in dieses Loch der Schuld zu wandern sozusagen, sondern ja, kann sein. Und so sagen, ja, aber es hilft ja nichts sozusagen. Dieser Blick, dieses nach hinten schauen, das ist ja auch ein energetisches Loch, das immer tiefer wird sozusagen. Man kann sich immer mehr in allen Fehlern sehen, in allen Schwächen und allen, ob es nun eine Scheidung gewesen ist oder das oder das oder jenes. Das ist ja nicht zu beheben.
Da bin ich wieder bei dem Wort, was du am Anfang hattest, von Akzeptanz.
Akzeptanz als Prozess zu sehen. Na, das ist normal, dass man das nicht akzeptieren will, sie es. Das ist normal. Weil man hat sich andere Bilder hat gehabt, vorher, bevor dieses psychische Problem da gewesen ist, war ein anderes Zukunftsbild da und anderes Vertrauen da und anderes ja Selbstverständnis. Und das ist erschüttert. Das ist für alle erschüttert. Und dieses Erschütterung, da muss erstmal wieder ein Grund da sich entwickeln. So. Und der Grund ist erstmal die Person selber. Auch für die Angehörige. Sie muss erstmal wieder Erde finden oder Grund finden, irgendwie Stabilität. So. Also natürlich ist der Betroffene ist in der Klinik, aber die Angehörige ist auch, der oder die Angehörige auch tief erschüttert. Die braucht Stabilität. So. Und mit was sie Stabilität braucht, ist ja so verschieden. Also ich habe zu Anfang immer gedacht, ich muss alles halten. Also als Angehöriger Ersatz halten. So, nein. So, ich kann und muss es nicht halten. Ich darf weinen und ich kann lassen. So.
Was braucht es aus deiner Sicht, damit sich Angehörige gesehen fühlen?
Dass sie als Mensch gesehen werden. Also nicht nur als Angehörige. In ihrer Vielfältigkeit, in ihrem weiten Spektrum. So. Ja. Also oft ist das Thema auch, darf ich Grenzen setzen, benennen, so? Und dann ist es so, wie verhalte ich mich richtig? Die Angehörigen wollen sich auf jeden Fall richtig verhalten. Und das ist so weg vom Körper oder so weg von den Emotionen und richtig, was richtig gibt es nicht. So. Soll ich kontrollieren, soll ich nicht kontrollieren, Medikamente, soll ich gucken, ob die Person schläft oder nicht schläft oder so. Was ist richtig? Das ist verschieden. Das Richtige. Und die Angehörigen sind so oft so bemüht, alles richtig zu machen. Aber sie verlieren sich dadurch sehr stark im Außen und merken nicht mehr, was bin ich?
Was würdest du sagen, sind Wege, da wieder mehr hinzukommen?
Was fühlen sie denn? Oder? Also über dieses Gefühl. Was sagt Bauch? Oder? Was sagt Oder diskutieren Sie doch mal mit Bauch und Kopf, ne? Was Bauch sagt, Kopf sagt. So. Ja, aber ich muss doch. Ja, was sagt der Bauch? Reicht nicht. Oder? Nee, ich will an sich nicht. Nee, das soll dann so sein. Ach, ich sag, das ist der Kopf oder der Bauch. Also, so innere Gespräche zu führen. Manchmal ist es ja so, als Angehöriger, dann gehört man Musikstück, weil was der Betroffene auch immer gerne hört, und dann fängt man an zu weinen, sozusagen. Ja, dann ist es die Trauer. Trauer ist da aus.
Und sie braucht einen Platz.
Ja. Aber ich darf auch arbeiten an mich. Mir bei der Arbeit als Angehöriger, das darf auch Spaß bringen. Man darf ja auch mal lachen mit anderen Menschen. Auch wenn ich zu Hause vielleicht jemanden habe, wo es sehr schwer ist. Und ich darf auch bei der Angehörigengruppe auch mal lachen. Also wenn es passt. Ich muss nicht nur Last tragen. So. Manchmal ist der Humor auch erleichtert. Manchmal auch, wenn man dann über was Dummes einen Joke macht, sozusagen. Es entkrampft manchmal Situationen auch. Und zu sehen, was ist auch ein einfacher Alltag. Also zu sehen, dass da ein blauer Himmel ist. Oder die Vögel zwitschern. Also aus kleinen Sachen Kräfte zu ziehen. So.
Was würdest du einem Menschen noch sagen, der gerade merkt, ich halte das gerade kaum noch aus?
Suche dir Wege, die dich entlasten. So. Und da bringe ich schon manchmal Beispiele. So. Aber ja, was ist ein Weg für dich zur Entlastung? Ne? Ist es Fitnessprogramm? Ist es ein Baum umarmen? Ist es malen? Ist es Tagebuch schreiben? Ja, wie auch immer. Ne? Was entlastet dich? So. Oder ist es ein Hilfesystem? So. Und was können die ersten Schritte sein, um sich Unterstützung zu holen? Also erstmal noch sage ich allen Angehörigen, es bringt nicht, sich aufzuopfern. So. Das hilft niemand und nachher landen sie auch in der Klinik. Also das habe ich persönlich erlebt, müssen sie für sich auch aufpassen. Also auch warnen. Klar, ne? Ansatzweise hatte ich auch Depression, ne? Von der Last, weil zu Anfang lastet man sich zu viel auf und man kommt nicht so schnell aus diesem Gedankenkarussell raus. Das braucht Zeit, das ist ein Lernprozess. So, und da denke ich mir, jede kleinste Entlastung, und wenn es die Arbeit ist, kein schlechtes Gewissen zu haben, zur Arbeit zu gehen, weil es entlastet. Aber auch kein schlechtes Gewissen zu haben, zu sagen, heute kann ich nicht arbeiten. Und zum Arzt zu gehen und sage ich, ja, ich bin belastet, so. Also, zu gucken, was fühle ich und was ist die Last und kann ich sie gerade tragen oder kann ich sie gerade nicht tragen?
Hm.
Ja, und dieses Aufopfern, also das auch den Leuten bewusst zu machen, dass sie aufpassen müssen auf sich. Also das hilft nicht immer. Es gibt auch trotzdem Angehörige, die sich, bis sie 80 sind, für ihre Tochter oder ihren Sohn aufopfern und dann irgendwann nicht mehr können, sozusagen. Aber ja.
Jetzt habe ich gerade dran gedacht, an dieses Beispiel, das du am Anfang gesagt hast. Es wird so für selbstverständlich gehalten, dass wir die angehörige Person jetzt wieder aufnehmen. Und vielleicht ist es gar nicht so selbstverständlich. Und was sagst du denn Menschen, wenn die sagen, Ja, ich will mich auch gar nicht aufopfern. Aber was ist denn, dann passiert ja vielleicht was ganz Schreckliches als Befürchtung. Dann sitzt, weiß ich nicht, mein Kind, und hat kein Obdach oder. Das kann ich mir vorstellen, dass es was ist, was ja häufiger kommt. Was sagst du den Menschen dann?
Also erstmal sage ich, es gibt auf den Stationen Sozialpädagogen, es gibt Einrichtungen, so. Die Sozialpädagogen haben einen Überblick, wo was frei ist oder auch nicht frei ist. So, ich habe auch also Menschen begleitet, Mütter, die dann ihren Sohn in einer Einrichtung begleitet haben. Erfolgreich oder nicht erfolgreich, so. So, da können Sie, wenn die Person bereit ist, Sie begleiten. So, ich bin Angehörigenbegleiter, Sie sind auch Begleiter, aber Sie sind nicht die Bestimmerin sozusagen. Sie können wenig Einfluss nehmen, nur daneben stehen und begleiten. So, und dieses Begleiten ist ja eine Entlastung. Es ist nicht die Verantwortung. Vorher denken die Angehörigen, sind für alles verantwortlich. Begleiten ist ja was Niedriges und es ist ein weniger Last. So, und zu sehen, dass die Menschen eben jeder seinen Eigenwillen hat. Die Angehörigen wie die Betroffenen oder die Profis. Und verschiedene Ideen zu den Sachen haben. Anzunehmen, so. Was kann ich denn machen? Ja, begleiten. Wenn ihr Sohn oder Tochter oder Partner sagt, kannst du mich zum Arzt begleiten? Kannst du mich in Klinik begleiten? Das können sie machen, aber das muss von der Person kommen.
Das heißt, die Hilflosigkeit muss man aushalten.
Ja.
Kann nicht den Willen oder die Motivation der Person ändern.
Nee. Ja, und das ist immer so diese, ja, ich mach doch und dann muss doch nur mit mir zur Kirche kommen, denn da kriegt man so viel Kraft von der Kirche oder sagt, dass ihr weht. Sie kriegen viel Kraft von der Kirche. Aber ihr Sohn, ihr Partner braucht vielleicht woanders Kraft, kriegt woanders Kraft. Ja, aber früher ist er doch immer, ja, so, ne?
Kann eigentlich jeder und jede zu dir kommen oder gibt es Voraussetzungen?
Kann jeder kommen. Jeder und jede. Ja, es ist oft auch nur Telefongespräche manchmal nur, ne? Also entlastet. Oder Telefongespräch und dann es einfach Situationen, wenn dann Angehörige einen Betroffenen in die Klinik bringen und sie gerne ein Gespräch haben wollen, dann wollen sie am besten sofort Gespräche haben. Aber in einem System, im Krankenhaus geht das nicht. So, dann kann ich natürlich unterstützen sagen, entweder ich kann den Arzt fragen, ob er bereit ist, von Ihnen eine E-Mail anzunehmen. Und dann kann er ihnen darauf antworten. Kann er, muss er nicht. So. Also es gibt auch ne, also Menschen, die dann mich fragen, also mein Mann, der belastet die ganze Familie und haut und tut und macht, sozusagen, ja, da passen sie auf sich auf und können sie nicht mal mit dem Psychologen reden. Sag ich, ich kann es versuchen, aber ob die Bereitschaft da ist, ist eine zweite Sache. Na, also dass sie und wenn Ihr Mann aber sagt, ist nicht sozusagen, dann müssen Sie auf sich aufpassen oder vielleicht ins Frauenhaus gehen oder so, ne? Damit Sie nicht, also, oder, ne, die Polizei. Sie müssen auf sich aufpassen, so, ne? Auf Ihre Familie, also so. Na, solche Sachen gibt's auch. Und da kann ich Kontakt aufnehmen, erfolgreich oder nicht erfolgreich. Und es kann so, Gespräche mit den Ärzten kommen, manchmal klappt es, manchmal nicht. Also ich kann auch mit darin sein. Das ist auch eine Möglichkeit. Ist nicht so oft, aber es ist auch schon passiert.
Was hat sich denn durch deine Arbeit als Peerbegleiterin verändert? Vielleicht auch in deinem Dasein als Angehörige?
Also sicherlich, einmal hat es was mit Alter zu tun, aber auch dieses Gewähren lassen, so. Und die Vielfältigkeit der Menschen zu sehen, das. Und nicht, also ich habe früher gerne schnell analysiert und ein Bild gehabt. Auch von einer Psychomotorikerin, so Bilder von Kindern, und dann habe ich ein Muster gehabt, so zu revidieren und so. Und das jetzt irgendwie, ich analysiere nicht mehr so schnell oder sag, hab so ein Muster, sondern ja, aha, okay, aha. Also es ist offener geworden, mein Blickwinkel, glaube ich, so, ne? Dieses wenn denn dann, muss nicht sein, sondern aha, so ist es. Da gibt's so viel Wege, so. Also der Blickwinkel ist sehr viel weiter geworden.
Was gibt dir heute Kraft?
Es gibt mir heute Kraft, ja, dass ich von verschiedenen Seiten Wertschätzung kriege und dass ich glaube, dass ich meine Situation, also mit der schweren Last, gut bewältigt habe. Also mein Prozess und dass ich in meiner persönlichen Entwicklung mich weiterentwickle, also so einen Schritt weitergekommen bin. So, ja.
Wenn du Angehörigen einen Satz mitgeben dürftest, den sie sich merken sollen, welcher wäre das?
Gucken Sie, was Ihre Stärken sind und sehen Sie, Sie sind ein Mensch mit Fehlern und Stärken vom Gefühl. Und die dürfen alle sein.
Ja, Bettina, ich habe hier immer eine Frage von der Person aus der letzten Folge. Ja, in der letzten Folge war Biggie von dem Verein Freunde alter Menschen da. Und Biggies Frage an dich ist, was begeistert dich an deiner Profession? Was ist da deine Leidenschaft?
Neue Menschen kennenlernen mit ihren und begleiten in den Prozessen mit ihren Stärken und Schwächen. Das ist sehr fruchtbar für mich.
Welche Frage möchtest du denn gern der nächsten Person stellen, die zu Gast sein wird?
Welche Stärken hast du als Mensch?
Bettina, ist irgendetwas ungefragt oder ungesagt geblieben, das aber unbedingt noch Platz finden sollte?
Der Wunsch, auch noch der Wunsch vor den Professionellen zu sehen, dass die Menschen in ihrer nicht nur bedürftig sind, sondern auch eine Geschichte vor und nachher haben, sozusagen. Also die kommen in ein Hilfesystem, Klinik oder woanders, und sind hilflos oder so. Und dann wird vom Hilfesystem schnell gesehen, das ist Hilfe, jetzt da haben sie Hilfe sozusagen. Aber nicht zu sehen, das ist auch noch was, wo noch viel Sachen, die sind stark sozusagen. So, und besonders eben in der Klinik, dass eben jemand vorher Sozialpädagogin ist und dann aber eine Psychose hat und dann irgendwie nicht mehr weiß, mehr vorne und hinten und nicht mehr den Hund versorgen kann. Also so zu sehen, dass da auch noch eine andere Welt ist. Nicht nur dieses Hilflosigkeit so. Und diesen Menschen versuchen dann auch in diesen, was vorher war, und so auch wieder sie fragen, wo möchten sie anknüpfen oder so, ne? Also an alten meinen Sie, dass Sie da wieder anknüpfen können oder nicht? So, na, so. Was wären Sie, die Schritte da? Also in dieses, in Anführungsstrichen wieder, ja, erwachsen oder verantwortlich für sich selber zu sein, so, na?
Was zuzutrauen?
Sich zuzutrauen, ja. So, und zuzutrauen ist so ein bisschen weiter Begriff, aber so, ich habe so oft das mitgekriegt, dass dann die Leute dann in den Job gegangen sind und irgendwie, ob sie nun in der Krankenkasse gearbeitet haben oder als wo auch immer, und dann aber nach 10 Jahren vielleicht einen Rückfall in der Klinik gelandet sind. Und dann wird aber nicht gesehen, 10 Jahre hat sie irgendwie 40 Stunden und alles Familie gewuppt und das gewuppt. Und dann, ja. Also auch diese Widerstandskräfte der Personen, die sie, ne, also diese Kräfte, die sie haben, mehr anzutickern, sozusagen.
Mehr auf die Ressourcen zu gucken?
Genau, ja. Ja.
Okay. Mit Ressourcen aufhören finde ich immer schön. Ganz lieben Dank, dass du hier warst.
Danke.
Wenn man dich erreichen möchte, gibt es die Möglichkeit für zuhörende Menschen, die sagen, oh, ich möchte mich auch gerne mal begleiten lassen.
Ja.
Dann können wir dich oder die E-Mail-Adresse verlinken.
Genau. Also ich habe auch Flyer vorne im Warteraum welche hingelegt, sozusagen, so einmal für den Trialog und einmal Angehörigengruppe, so. Und da stehen meine E-Mail-Adresse auch drauf.
Wunderbar. Genau, also guckt in die Shownotes und vielleicht haben wir dich ja noch mal zum Thema Trialog da und können den Zuhörern verraten, was es damit auf sich hat.
Ja.
Dann sagen wir beiden Tschüss und an euch, die ihr zuhört, wie immer, ihr könnt uns Rückenwind schicken, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung dalasst. Wir freuen uns auch immer über Kommentare, die wir lesen und über die wir uns sehr freuen. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder Feedback, schreibt uns gerne eine E-Mail an ahoy@podcast0816.de. Auch wenn ihr sagt, ich habe auch ein spannendes Thema, zu dem ich gerne mal in den Podcast kommen will. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.